Die Schriftlesung. Noch was zu meiner Person. Der Hugo bat mich, was zu sagen. Mein Name ist Peter Ullinger. Ich bin gelernter Theologe und ich glaube, jeder von uns ist ein Theologe, ob der studiert hat oder nicht. Und ich habe ein Opfer heute Morgen gebracht, weil Hugo hat mich gefragt, kannst du bei uns predigen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich. Und ich bin ein begeisterter Sonntagsschullehrer. Ich habe eine Sonntagsschulgruppe schon fast 20 Jahre, glaube ich. Und wir lesen gemeinsam die Bibel. Jeden Sonntag. Und immer ein Kapitel oder zwei Kapitel. Und die Bibel lesen wir laut. Und es empfiehlt sich, die Bibel laut zu lesen, dann versteht man sie besser. Und das war für mich ein großes Opfer, dass ich heute Morgen meine GBU-Gruppe hinter mir gelassen habe, um hier zu sein. Ich hoffe, Hugo, du weißt das zu würdigen. Ja, wir leben in spannenden Zeiten. Da geistert so ein Begriff durch die Landschaft, Zeitenwende. Und ich erinnere mich noch gut an den 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und jeder dachte, jetzt haben wir eine neue Zeit. Was passiert hier in Europa? Unser Bundeskanzler sprach von der Zeitenwende. Und da war auch, wie jetzt hier, eine neue Bundesregierung. Sie wollte mit neuem Elan die sogenannte Fortschrittskoalition sein. Und nach 2 Jahren Corona dachte man, jetzt geht's bergauf und noch ein Schlag. Wenn wir als Christen unterwegs sind, dann ist es so, dass wir zwar wissen, wo wir hingehen, aber das heißt nicht, dass dieser Weg hindernisfrei ist. Wir haben das Zeitenwende genannt. 28. Februar 2025, Oval Office. Alle Welt kann sehen, wie plötzlich etwas passiert, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass Freunde zu Feinden werden und der Bruch mit Partnern. Die USA macht eine neue Politik über Zölle. Man verabschiedet sich von dem Alten und verschiebt die Interessen. Alte Sicherheiten auf das, was wir bauten, sind passé. Wir sind aufgerüttelt, durchgeschüttelt und Abgründe und Fragen tun sich auf. Und wir leben in unsicheren Zeiten. Und ich habe gesagt, okay, jeden Tag ist hier eine Zeitenwende im Gang. Das ist vielleicht die Dekade der Zeitenwenden, die wir erleben. Noch einen kleinen Ausblick auf das, was wir momentan erleben, weil irgendwie dreht sich alles, dass die früher für Frieden waren, jetzt für Panzer stimmen, die gegen Schulden waren, die nehmen Schulden auf in einer Art und Weise, wie wir das nie kannten. Wir waren schon erschrocken über 100 Milliarden, 200 Milliarden, jetzt reden wir über 1 Billion. Das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Es scheint zu sein, dass Zeitenwende inflationär ist. Aber wenn wir zurückgehen, und da bin ich jetzt wieder der Theologe, dann sage ich mir, die große Zeitenwende war nicht am 28. Februar 2025 oder am 24. Februar 2022. Die Zeitenwende war dort an dem Tag, wo wir uns immer wieder daran erinnern, jeden Sonntag, der Tag der Auferstehung. Jesus ist die Zeitenwende. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Auch wenn wir uns fragen, und das sind wirklich existenzielle und essentielle Sinnfragen, wo soll all das, was uns hier heute Morgen begegnet, hinführen? Wo sollen wir uns eigentlich hinwenden, wenn die Politiker, wenn die Führer dieser Welt es immer wieder anders machen und selbst nicht wissen? Wohin können wir uns flüchten? Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, es ist die Hochzeit des Evangeliums in diesen Zeiten. Und die Antwort auf diese Fragen hat nämlich sehr, sehr viel mit unserem Glauben zu tun. So wie wir die Welt sehen. Unser Glaube bestimmt unser Weltbild. Das sind essentielle und existenzielle Fragen. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass Jesus über die Zukunft spricht. Und die Zukunft ist angebrochen. Und das hat uns nochmal so richtig wachgerüttelt. Und wenn wir aufmerksam zugehört haben, wird man sich fragen, ja, wie passt denn das in meine Lebenswirklichkeit? Wie kann es eigentlich sein, dass dieser Text 2000 Jahre gelesen wird und gehört wird und immer ist Jesus noch nicht da? Das mag uns vielleicht verstören. Das kann uns vielleicht auch ärgern oder ins Nachdenken bringen. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich hoffe, Sie haben viel Zeit mitgebracht, denn eine gute Predigt hat eigentlich 3 Punkte und ich habe heute 4 Punkte. Aber einfach. Einmal erstens Ausblick, zweitens Einblick, drittens Durchblick und viertens Aufblick. Unser Ausblick. So eine kleine Bestandsaufnahme. Der Kampf mit den vorletzten Dingen oder, wie ich meine, unsere begrenzte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Komme ich zu dem Predigttitel, der ein bisschen so anregend wirkt, also von Schnecken und Jüngern. Pfarrer Matthias Grieser, den ich nicht kenne, aber ich habe von ihm gelesen, der hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Und wenn man eine Schnecke gegen ihre Fühler stupst, dann zieht sie sich splitzschnell ein. Wir kennen das. Meistens zieht sie dann noch ihren Kopf zurück und verkriecht sich ganz in ihr Schneckenhaus. Die blinde Schnecke meint nämlich, dass ihr da etwas Gefährliches begegnet. Und aus Angst vor dieser Gefahr zieht sie sich in sich selbst zurück. Und ja, manchmal verhalten wir uns wie die Schnecke. Blind wie wir sind, wir spüren was und schnell zurück ins Haus. Und wer macht das nicht bei Gefahr? Ziehen wir da nicht alle unsere Köpfe ein? Gehen wir in Deckung? Ducken wir uns? Verkriechen wir uns lieber in unser Haus, in unsere 4 Wände? Was der Schöpfer der Schnecke als hilfreichen Instinkt auf den Lebensweg mitgegeben hat, das sollte nicht für uns Menschen gelten in diesen Zeiten. Jesus fordert uns raus zu einer anderen Haltung. Und wir müssen heute Morgen mal unsere eigene Haltung überdenken. Wie schon gesagt, die Aussichten dieser Tage sind nicht sehr gut. Sie erscheinen düster. Und angesichts der Weltlage, wäre es dann nicht klüger, man sollte sich so verhalten wie die Schnecke? Das kommt mir so vor wie, naja, im Angesicht des Todes Selbstmord zu begehen. Ist das das, was Jesus uns aufgibt? Sollten wir den Kopf einziehen und lieber uns in unserem kleinen Häuschen verbarrikadieren? Sollten wir, weil wir etwas uns gedacht haben, das ist jetzt der nächste Weg, wir wollen eine neue Gemeinde, Räumlichkeiten haben, dann aufgeben, daran zu glauben, dass Gott uns Räumlichkeiten gibt? Leider ist das oftmals der Fall und bei uns in Deutschland ganz weit verbreitet, dass wir einmal eine negative Erfahrung gemacht haben, fangen wir nie mehr etwas an. In anderen Kulturen ist es etwas anders. Aber es ist eine Herausforderung. Und ich sage dieser Gemeinde in Bruchköbel, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Auch wenn diese Räumlichkeit nicht die richtige zu sein scheint, ihr habt hier schöne Räume und ich fühle mich hier wohl. Und wenn der Vermieter sagt, okay, es gibt Möglichkeiten, dann glaubt dran. Wenn nicht hier, dann woanders. Lasst euch nicht aufhalten. Und wichtig ist, dass die Gemeinde ja nicht aus Räumlichkeiten besteht, so als ein kleiner Bunker, ja, so ein Schutzraum oder Schneckenhaus, wo wir uns hin verziehen, sondern ein offenes Haus ist, wo Leute reinkommen. Und das spürt man hier ganz deutlich. Und deswegen fühle ich mich auch so unglaublich wohl hier in eurer Mitte, weil ihr so freundlich seid, so offen seid und weil ihr ein Herz habt für andere. Und ich glaube, das ist schon mal das Allerwichtigste in diesen Zeiten, nie dieses Moment zu verlieren, das Herz für andere. Als Christen leben wir in der Endzeit schon seit 2000 Jahren und wir haben es mit Mächten und Gewalten zu tun. Das wissen wir schon aus dem Kolosserbrief, Jesus hat es selbst gesagt. Und das sind aber nur die vorletzten Dinge, dieser Welt, die uns so zu schaffen machen. Und ich bin ein bekennender Eintracht Frankfurt-Fan. Wer ist noch Eintracht Frankfurt-Fan? Jawohl, endlich. Hier bin ich zu Hause. Jawohl. Wer die letzten Spiele gesehen hat, da geht man hoch und runter. Aber jetzt muss ich jemanden zitieren, dessen Verein ich gar nicht mag, nämlich Uli Hoeneß. Der hat gesagt, das war's noch nicht, liebe Freunde. In einem ganz anderen Zusammenhang, aber das passt auch hier. Und ich kann euch sagen, das, was ihr seht, das, was wir manchmal denken, was so übermächtig über uns herkommt, diese Männer, die mit P und T und was auch immer anfangen, man denkt, die hätten die Macht. Nein, sie haben nur die Macht über die vorletzten Dinge. Die wirkliche Macht hat unser Herr Jesus. Das war's noch nicht. Auch wenn Himmel und Erde ins Wanken geraten, auch wenn das Meer aufbraust, die Wellenbrecher auf die Küsten zulaufen, alle Orte Kriegen sich ausbreiten und es gibt viele Konflikte in dieser Welt. Wir hören ja immer nur von Ukraine, Gaza, Israel, aber da gibt es Armenien, Sudan, Libanon. Und in unserer UNC-Welt haben wir all diese Länder in unserem, sozusagen in unserer Schule. Und ich erinnere mich an Sitzungen, wo einmal mein Kollege aus dem Libanon sagt, es hat gerade eingeschlagen, ich muss weg, weil die Israelis irgendein Ziel in Beirut angegriffen haben und das war nur 10 Minuten entfernt. Oder in Armenien, der Bruder Seyran, der in seinem Wohnzimmer sitzt und sagt, ich weiß nicht, was passiert, es kann sein, die Verbindung bricht ab und das war's. Oder in der Ukraine, wenn die Sirenen angehen, und die Leute in ihre Bunker flüchten müssen. Das ist die Realität. Wenn mir einer das vor 10 Jahren gesagt hätte, dass UNC in solchen Regionen arbeitet, dann hätte ich gedacht, glaube ich nicht. Ist doch alles so friedlich hier. Das ist unsere Realität. Dann die Hungerkatastrophen, die Leute treiben, Seuchen, die sich ausbreiten. Wir haben das erlebt, Corona, und das war nicht die letzte. Erdbeben, kein Stein wird auf den anderen bleiben. Etwas, was wir auch schon in den Nachrichten sehen. An dieser Stelle sage ich immer, das ist nur das Vorletzte, nicht das Letzte. Denn Gott, der Herr, ist selbst Anfang und Ende, Alpha und Omega, wie es in der Offenbarung heißt. Er ist der, der es vollendet, der es zum Ziel bringt. Und nicht die Umstände und nicht die Chaoten in der vorletzten Zeit. Letzten Sommer oder September waren wir als Familie auf Santorini, eine wunderschöne Insel. Das ist diese Insel im Ionischen Meer, wo man immer auf den Bildern sieht, weiße Häuser mit diesen blauen, schönen Kuppeln drauf. Herrlich. Wunderschön, wunderschöne Aussichten auf das Meer, Landschaften, Gebäude mit diesen blauen Kuppeln, eine hervorragende griechische Küche, ich kann es nur empfehlen. Schöne Strände, eine große Geschichte. Plato sprach von dem Atlantis und ich denke, er hatte damit Santorini im Blick. Wer mal dort gewesen ist, der versteht das auch. Aber Santorini ist ein Vulkan, eine Vulkaninsel. Und hat eine wunderschöne Caldera, also so ein Krater im Meer. Und jetzt wissen wir, der Vulkan ist wieder aktiv. Permanent Beben. Was machen die Leute? Sie fliehen. Weg von der Insel. Da geht auch kein Tourist mehr hin. Und man kann auch sehen, was vor 3000 Jahren in der Bronzezeit passiert ist, wie eine Stadt, das New York, das Mittelmeer, zerstört wurde. Das waren dreistöckige Häuser in der Bronzezeit, zur Zeit Davids, hatten die schon dreistöckige Häuser und mit einem Beben wurde das alles mit der Asche verschüttet. So nah ist die Gefahr. Und was will ich damit sagen? Also das Risiko ist überall. Ich bin gerade in einem größeren Bauprojekt, also ich weiß, wie es anfühlt, wenn man sich vergrößern will. Versuche, nein, wir werden die Firma umziehen, deren Geschäftsführer ich bin, von Gelnhausen nach Langenselbold. Und da haben wir schon die Regalanlage aufgebaut. Und dann kommt auch Bauaufsicht. Ja, wie wird die gesichert? Und dann habe ich gelernt, okay, in bestimmten Gebieten kann sein, dass man statt einer, zwei, drei, vier Schrauben braucht zur Verankerung. Dort, wo Erdbeben ist. Gott sei Dank in Langenselbold nicht, aber die Bauaufsicht meint, man braucht noch eine extra Schraube. Diese extra Schraube kostet richtig viel Geld. Also insofern weiß ich schon Bescheid, was Erdbeben auch hier bedeuten kann. Aber Menschen fliehen, wenn sie Angst haben. Und weil sie verfolgt werden, weil sie verzweifelt sind, weil sie nach einer besseren Zukunft suchen. Und das erzeugt in einem große Furcht, Entsetzen, Verzagtheit, Verzweiflung, all diese Dinge, die eigentlich uns den Blick vernebeln für das, worauf es ankommt. Und da macht sich Enttäuschung breit. Und wenn Jesus kommt, dann wird es noch viel dramatischer werden. Die Schöpfung, der Kosmos, der gerät aus den Fugen, das Zusammenleben der Völker, was wir ja schon erleben, wird noch mit Angst und Furcht erfüllt. Und die Gewissheiten verlieren. Und am Ende der Tage ist etwas, was mich immer wieder erschreckt, nicht nur diese Beben, diese Kriege, sondern dass die Liebe erkalten wird. Wenn wir kein Herz mehr füreinander haben, das ist eigentlich viel schlimmer als alles. Krise, 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 soweit das Auge reicht. Vom Ausblick zum Einblick. Was löst das in mir aus? Und wenn wir auf unser Scheitern, auf unsere eigene Welt, unsere kleinen Mini-Katastrophen gucken, wo wir vielleicht auch meinen, wo der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir in den Abgrund blicken, dann haben wir ja schon ein Gefühl, einen Vorgeschmack von dem Ganzen. Aber nicht nur die Natur wird betroffen sein, alles in dieser Welt. Die vorletzten Dinge entwickeln so eine Sogwirkung, so eine Eigendynamik. Sie ziehen uns hinein und verändern uns oder scheinen uns zu verändern. Und das ist Angst, Beklemmung, Not. Und das drückt, engt uns ein, macht uns, vernebelt uns den Blick. Und manchmal fragen wir uns, wie soll das weitergehen? Wo führt das hin? Im Griechischen hat man so einen schönen Begriff, der heißt Aporia, die Sackgasse, die Ausweglosigkeit. Und ich habe den Eindruck, in unserer Welt werden die Dinge nicht besser, sie werden nur schneller. Und wir fahren schneller in diese Sackgasse hinein. Der Erdkreis wackelt, die Systeme sind aus den Fugen geraten. Und wir sind so alle anfällig. Wenn der Strom ausfällt, dann gehen unsere Kommunikationssysteme nicht mehr. Dann habe ich vielleicht hier keine Predigt mehr. Dann frage ich mich, wer bin ich denn noch? Was habe ich noch zu sagen? Und da kommt es darauf an, was in uns ist. Deswegen ist der Blick nach innen so wichtig. Aber auch der Blick in die richtige Richtung. Seit der Aufklärung ist es so, dass man ja sagt, Hoffnung ist so etwas und Glauben, das hat keine Relevanz, das ist im Prinzip eine Vernebelung des Ganzen. Ich habe eine Sendung gesehen bei Dreisat, das ich sehr gerne gucke, Skobel. Ja, vielleicht kennen den einen oder anderen. Und da ging es auch um dieses Thema, waren so Zukunftsforscher am Werk. Und die haben eine tolle Definition gebracht, wo ich sage, jawohl, können wir auch so unterschreiben. Was ist ein Optimist? Ein Optimist ist jemand, der das Gute für wahrscheinlich hält. Ja, das macht Sinn. So ein Statistiker, der guckt sich das an und sagt, ja, das Gute könnte passieren. Es ist wahrscheinlich, dass es passiert. Ich sage immer, das sind die Leute, die auf der Tribüne sitzen des Lebens und gucken, was könnte passieren. So, wo muss ich jetzt mein Kreuzchen machen auf dem Lottoschein? Einer, der Hoffnung hat, unterscheidet sich davon, dass er das nicht für wahrscheinlich hält, sondern er hält das Gute für möglich. Das ist ein entscheidender Unterschied. Warum? Weil er aus seinem Glauben heraus ganz anders an die Dinge rangeht und eine ganz andere Dynamik macht. Jemand, der hofft, der lebt anders. Und deswegen sage ich, Hoffnung ist wichtig. Eine Gesellschaft, die keine Hoffnung mehr hat, ist eine tote Gesellschaft. Und wir als Christen sind die, die eine begründete Hoffnung haben, weil wir wissen, Jesus kommt wieder und er hält diese Welt in seinen Händen. Und das, was Vorletztes ist, wird das Letzte nicht überwältigen. Komme ich vom Einblick zum Durchblick. Mit Hoffnung auf den warten, der uns erwartet. Die Sehnsucht nach Erlösung ist allen Menschen gemeinsam. Irgendwie ist das in unser Herz gepflanzt. Und die Religionen sind ja nur ein Ausdruck dafür. Sie sind sozusagen der Beweis dafür, dass Menschen Sehnsucht haben. Und man kann auch diesen Aufschrei hören unter den Völkern, unter der Schöpfung. Und Gott ist nicht taub. Und es gibt diesen Grund zur Hoffnung. Deswegen treffen wir uns jeden Sonntagmorgen, weil Sonntag ist nicht Sabbat. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Es ist der Tag, wo wir die Auferstehung feiern. Weil Jesus den Tod, die Macht des Todes gebrochen hat. Und in Ostern feiern wir die Zeitenwende. Und wir können ja schon jetzt sozusagen in dieser Zeit leben. Das heißt, das Letzte ist schon da, wo Jesus ist, auch wenn das Vorletzte noch dominiert. Und so hat er ein Bild gebraucht, nämlich von dem, was wir so alle, was in der Zeit alle kennen. Der Feigenbaum. Der Feigenbaum ist ein sehr altes Gewächs in Israelland. Und seit 5000 Jahren gibt es schon Feigenbäume dort. Und er ist ein Symbol für Frieden und für Wohlstand. Ich liebe Feigen. Und auch ein Symbol für Israel. Und das Ausschlagen der Blätter beim Feigenbaum ist besonders markant. Meine Nachbarin, die hat einen Feigenbaum. War so ein ganz kleines Ding. Und dann ist das explodiert. Und ich habe gesagt, Martina, alles das, was von deinem Feigenbaum in unserem Garten ist, ist uns. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, was das für eine Kraft hat, dieser Baum. Denn der Baum unterscheidet sich von vielen anderen Bäumen dadurch, dass er im Winter völlig sein Laub verliert und dann ist er so kahl, so gackelig und sieht aus wie tot. Und dann im Frühjahr fängt er an und treibt mit Wucht aus. Und dieser Ansatz zeigt uns, die Ernte ist nah. Es ist etwas, was passiert in der Natur. Das Ausschlagen der Blätter zeigt ein, der Vorbote für die Ernte. Vierter Schritt. Wir sind bald am Ende. Vom Durchblick zum Aufblick. Und jetzt kommt es eigentlich zum Thema. Die aufrechte Haltung ist das Entscheidende. Und ich wundere mich oftmals, wie gedrückt wir durch die Welt gehen. Jesus hat unser Haupt aus dem Staub erhoben. Wir dürfen vor ihm stehen, aufrecht. Hat jemand mal von Ihnen versucht oder von euch versucht, zu laufen durch die Welt, wenn er auf seine Füße schaut? Uschi? Das ist Quatsch. Weil wenn ich durch die Welt laufe, gebückt, auf meine Füße schaue, ich falle um. Das macht kein Mensch. Wir brauchen einen Blick nach vorne, nach oben. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Hebt eure Augen auf, eure Häupter. Richtet euren Blick nach oben, nicht nach unten. Nicht auf eure Füße, nicht auf eure Möglichkeiten. Unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Ich sage immer, ja, ich sehe, was ich sehe. Aber ist das wirklich die Wirklichkeit? Als Christ sage ich, nein, die Wirklichkeit ist viel größer als meine Wahrnehmung. Ich habe das in meinem Leben erlebt, 1989. Ich habe immer geglaubt, diese Bundesrepublik, die wird es für immer geben und die DDR auch. Und das, was wir in unserer Verfassung drin stehen haben, in der Präambel, hat keine Relevanz, dass die so lange gilt, bis das deutsche Volk ein Recht auf freie Wahlen hat und Selbstbestimmung. Ich habe mir das angeguckt. Ich bin in die DDR gefahren. Ich habe mir das angeguckt und habe gesehen, no way. Ich war 1987 in Berlin. Ronald Reagan steht vor der Mauer, sagt, Mr. Gorbatschow, tear down the wall, open the gate. Ich war auf der anderen Seite, hatte ein bisschen Ärger mit dem Zoll in Ostberlin und dachte, du hast ja keine Ahnung. Kann nicht sein. Ich weiß es besser. Ich habe nur auf meine Wirklichkeit geguckt. Und 1989 war ich in den USA. Alle Welt fragt mich, und wie sieht das aus mit Europa? Sag ich, nee, macht euch da keine Sorgen, das bleibt alles so, wie es ist. Das ist die in der DDR, die sprechen eine andere Sprache, die haben andere Gewohnheiten und so weiter und so fort. Ich komme zurück und der Zaun ist offen. Und das hat für mich nicht nur einen Zaun geöffnet, sondern mein ganzes Weltbild hat sich verändert, weil ich gemerkt habe, das, was ich immer geglaubt habe und wovon ich überzeugt war, ist über Nacht am 9. November passé. Und dann habe ich gedacht, Herr, wenn das möglich ist, was ich immer für unmöglich gehalten habe, was kann noch passieren? Das ist nur Weltgeschichte, nur Politik. Was kann noch passieren? Und das hat mir die Augen geöffnet. An dem Moment habe ich gemerkt, Hoffnung ist mehr als nur Wahrscheinlichkeit. Hoffnung ist etwas, was man für möglich hält. Und ich bin froh für Leute, die das für möglich gehalten haben, denn die haben das immer aufrecht nach vorne getragen. Dass so etwas, so ein Prozess nicht ohne Probleme abgeht, ohne Hindernisse, auch klar. Aber ich möchte nie mehr zurück in ein Land, das getrennt ist durch einen Zaun. Wir sollten heute Morgen wirklich Gott vertrauen, dass er derjenige, der diese Welt mit einem Wort ins Leben gerufen hat, sie erhält, sie auch vollendet. Er tut, was er sagt. Er hat uns freigekauft und wir feiern das an Ostern von Sünde, Tod und Teufel. Und er wird wiederkommen und diese Welt vollenden. Er überlässt uns nicht den vorletzten Dingen, nicht unserem Schicksal. Und darauf können wir bauen. Gustav Heinemann hat mal einen weisen Satz gesagt: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und das ist Grund zur Hoffnung. Und dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, eure Erlösung ist nah. Und das wünsche ich euch hier in Bruchköbel. Habt Hoffnung, habt Mut. Hab Zuversicht, der Herr kommt. Amen.